Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich spreche heute mit dem Wirtschaftshistoriker Adam Tooze. Guten Tag, Herr Tooze.
Hallo.
Wir wollen heute sprechen einmal über den Brexit und aber auch noch einen Blick werfen auf den Regierungswechsel in den USA. Herr Tooze, Sie sind gebürtiger Brite, haben zwischenzeitlich auch längere Zeit hier in Deutschland gelebt und unterrichten derzeit an der Columbia University in New York. Und deshalb würde mich ganz besonders natürlich Ihr Blick auf den Brexit interessieren. Wie ist der Brexit aus Ihrer Sicht einzuordnen?
Ja, persönlich als Katastrophe, ehrlich gesagt. Ich lebe zwar nicht mehr in Großbritannien, aber habe das natürlich von außen stehend mitbekommen und es zerreißt gewisserweise den Verbund zwischen Europa und Großbritannien, das für meine gesamte Jugend prägend war. Und ich bin natürlich da nicht alleine, sondern es ist ein Schlag für einige Millionen Menschen, die sich eingelassen haben auf den Verbund zwischen Großbritannien und Europa, das jetzt in Frage steht. Und mir geht es natürlich relativ gut dabei. Ich habe eine komfortable Position in New York, aber man muss natürlich die enorme Verunsicherung von vielen Menschen, unter anderem auch Kinder und Jugendliche, in Betracht ziehen, die durch Brexit entstanden ist. Längerfristig sind die Aussichten, glaube ich, man möchte vermuten, dass es in Richtung einer Stabilisierung hingeht. Ich meine, die Situation der letzten paar Jahre war Ausnahmezustand. Mindestens haben wir seit Anfang dieses Jahres eine gewisse Sicherheit darüber. Und die ersten Wochen sind keine Katastrophe gewesen. Das heißt also, man hat sich vorgestellt, dass wirklich apokalyptische Szenen sich an der britischen Grenze abspielen, dass der Lebensmittelzufuhr nicht mehr gesichert ist, dass das mit Pharmazeutika nicht klappt. All diese Katastrophen haben sich nicht ergeben. Aber was man von der Unternehmerschaft hört, vor allem von kleineren Betrieben, kämpfen Sie jetzt mit einer Situation, die wesentlich schwieriger ist als alles, was Sie bisher erlebt haben. Und vor allem für Landwirte, für die berühmte Fischereiindustrie ist das eine Katastrophe, weil diese Güter natürlich nicht warten. Das muss sofort geliefert werden nach Frankreich, an die Märkte dort. Und der Export liegt lahm in diesen Bereichen.
Dann lassen Sie uns doch da jetzt gleich nochmal explizit auf diese einzelnen angesprochenen Punkte raufschauen. Mit Beginn des neuen Jahres ist ja Großbritannien aus der EU ausgetreten und bis zuletzt war ja eigentlich überhaupt unklar, ob es tatsächlich zu einer Einigung zwischen Großbritannien und der EU überhaupt kommen wird. Das ganze Jahr über, letztes Jahr wurde diskutiert über einen Freihandelsvertrag und ziemlich genau einen Monat ist Großbritannien jetzt aus dem EU-Binnenmarkt ausgetreten. Wie schätzen Sie das ein? Wie läuft tatsächlich die Umsetzung des Brexits derzeit?
Für die Großfirmen, sie können damit umgehen, denke ich. Es setzt jetzt ein strategischer Kampf an, also ein, wo bleiben letztendlich die Derivatshandel, die von der City of London vorrangig betrieben werden? Wie werden Investitionsentscheidungen gefällt über die nächsten Jahre hinweg? Großbritannien hat zwar wenige, zum Beispiel Autofirmen eigener Provenienz, aber ist ein großer Standort für die verarbeitende Industrie. Und all das steht längerfristig in Frage. Da wird sehr viel abhängen von Standortsfragen, wie unter anderem auch Währungsfragen. Das heißt also, wie steht der Pfund gegenüber dem Euro? All das wird sich über die nächsten Jahre entwickeln. Aber der Wettbewerbsdruck ist natürlich massiv. Und von der Regulierungsseite her wird Brüssel sehen, dass vor allem die City of London, glaube ich, unter Druck geraten wird. Wo es handfest und unmittelbar zu Problemen kommt, ist in dem Bereich kleinere Unternehmen, Mittelstand. Und das trifft unter anderem natürlich auch prominente Sektoren, wie zum Beispiel Modeindustrie, Musikindustrie, die abhängig sind von einem sehr flexiblen Umgang zwischen London vor allem und den Großstädten Europas. Und da kommen nur Klagen über die Unmöglichkeit, in gewisser Weise Geschäft noch zu betreiben. Und englische Konsumenten leiden auch unter den Folgen. Pakethandel, von dem man über die letzten Jahre natürlich einfach ausgegangen ist. Mittlerweile kann zu Aufschlägen von 15-20% kommen. Mehrwertsteuer wird erhoben, die dann irgendwie abgesetzt werden muss. Auch auf diesem Niveau, auch auf gewisser Weise im alltäglichen Umgang mit der Konsumenten, gibt es Probleme.
Jetzt haben Sie gerade den Pakethandel als ein Beispiel dafür angesprochen, wo Konsumenten erste Auswirkungen durch den Brexit zu spüren bekommen. Ich muss da auch ganz konkret an DB Schenker denken. Das ist ja die Logistiktochter der Deutschen Bahn. Und die hatte erst vor kurzem angekündigt, erstmal keine Sendungen mehr nach Großbritannien anzunehmen. Der Grund, der dahinter gesteckt hat, waren fehlerhafte Dokumente für den Zoll. Das Ganze ist zwar inzwischen schon wieder aufgehoben worden, aber nichtsdestotrotz ein weiteres Beispiel, wo es tatsächlich wegen des Brexits derzeit hakt. Und Sie haben als weitere Auswirkung angesprochen, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen momentan große Probleme zu spüren bekommen durch den Brexit. Das liegt einerseits natürlich an verschärften Zollbestimmungen. Und da kommt dann noch ein hoher bürokratischer Aufwand hinzu. Es können Mehrkosten entstehen und es gibt auch noch Einschränkungen bei den Wareneinfuhren. Zuletzt hat man ja zum Beispiel auch immer wieder erschreckende Bilder gesehen, zum Beispiel von leeren Supermarktregalen. Gerade bei frischen Produkten gab es da große Probleme. Obstregale waren wie leergefegt, all das also momentan große Probleme, vor allem für die kleineren und mittelständischen Unternehmen. Und zu dieser verschärften Situation kommt auch noch zusätzlich hinzu, dass die britische Wirtschaft gerade deutlich auch unter der Corona-Pandemie leidet. Das sieht man beispielsweise an aktuellen Zahlen. Es ist auch beispielsweise die Zahl der Arbeitslosen deutlich angestiegen in Großbritannien. Welche Auswirkungen kann das alles zusammengenommen für die britische Wirtschaft haben, aber auch gerade für die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU Ihrer Meinung nach?
Ja, die Rezession in Großbritannien im letzten Jahr war aufgrund der Zahlen des Bank of England die schlimmste seit 300 Jahren. Also man redet wirklich über fast kaum fassbare historische Dimensionen. Also seit dem frühen 18. Jahrhundert gab es keinen so schweren Schlag. Da kommt Corona und Brexit zusammen. Das Arbeitslosenproblem, wie auch in Europa insgesamt, ist verdeckt worden bisher durch Kurzarbeitsmaßnahmen. Es ist klar, dass Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Viel hängt von der Fiskalpolitik der Regierung ab. Und sollte das Pfund verfallen gegenüber dem Euro und dem Dollar, wäre es für die verarbeitende Industrie in Großbritannien vor allem eigentlich ein Segen. Das wäre gewichterweise eine Antwort auf die strukturellen Probleme des Brexits, dass man über einen Verfall des Pfundes Kompetitivität, Wettbewerbsfähigkeit gewinnt. Das ist gewisserweise die Balance, die jetzt gehalten werden muss, längerfristig.
Jetzt haben wir gerade über die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU gesprochen. Ich möchte aber gerne noch mal mit Ihnen auf die Beziehung zwischen gerade Deutschland und Großbritannien schauen, denn Deutschland gehört zu den wichtigsten Handelspartnern von Großbritannien. Andersherum verhält es sich auch ähnlich. Wie könnten sich hier die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern durch den Brexit entwickeln?
Ja, es ist vor allem die Autoindustrie, die dafür essentiell ist. Der Autoexport von Deutschland nach Großbritannien ist sehr groß und die Autoindustrie Deutschlands Verarbeitung produziert dort Autos. Und der Autosektor unterläuft einem riesen strukturellen Wandel, in dem Sinne, dass wir zur E-Mobilität umsteigen. Und da werden sich die Briten, glaube ich, sehr große Sorgen machen, dass im Zuge der strukturellen Veränderung, der Umstellung auf ganz neue Plattformen, das mit einhergeht mit Arbeitsplatzverlusten, weil die Elektroautos viel weniger kompliziert sind als mit verbrennendem Motor, dass dort die englischen Standorte, die britischen Standorte geschlossen werden könnten. Das wird, glaube ich, die große Sorge sein. Das wird Verhandlungssache sein. Das ist ja eines der Gebiete, wo die Briten sich Freiheit ausverhandelt haben. Das war ja das große Anliegen Londons. Wie sie damit umgehen können, ob sie jetzt wirklich konkret in der Lage sind, über eine solche national orientierte Industriepolitik verarbeitende Industrie in Großbritannien zu halten, geschweige denn zu steigern. Und da werden wir noch sehen müssen. Was wir feststellen ist, dass sie keinen Plan haben. Das heißt also, der Brexit ist jetzt da und auf einmal fangen sie an, Untersuchungsausschuss zu berufen, um sich zu überlegen, wie sie jetzt deregulieren. Das ist scheinbar, da gibt es gar keine weiterreichende Vorstellung. Die müssen alle noch entwickelt werden.
Und gerade die Autoindustrie in Großbritannien hat ja auch gerade letztes Jahr, das zeigen die aktuellen Zahlen, stark unter der Corona-Krise gelitten. Auch dort wird inzwischen über Lieferengpässe von einzelnen Zuliefererprodukten berichtet, weil natürlich auch durch den Brexit einige Handels- und Lieferketten ja angeknackst sind. Sie haben auch gerade noch einen weiteren Punkt angesprochen, nämlich Fachkräfte. Da würde ich auch gerne nochmal mit Ihnen drauf zu sprechen kommen. Ich habe selber einige Zeit in England gelebt, habe dort an einem wissenschaftlichen Institut mit einem internationalen Team gearbeitet und hatte da auch den Eindruck, dass da viele wirklich mit sehr großer Begeisterung nach Großbritannien gekommen sind, um auch dort zu arbeiten. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass gerade die Fachkräftezuwanderung durch den Brexit deutlich erschwert wird. Wie ist da Ihre Einschätzung? Was sind die wirtschaftlichen Folgen des Brexits auch auf die Zukunft geblickt?
Das sieht man ganz konkret in London. Die Ausländer, in Anführungszeichen, sind alle nach Hause gegangen. Es sind hunderte Tausende aus London abgewandert im Zuge der Lockdowns, im Zuge der Corona-Krise. Das war gewisserweise in Kombination mit Brexit dann der Anstoß dazu. Man sieht das in dem Markt für Wohnungen in London. Also der Mietmarkt in London ist abgestürzt. Das heißt also, dieser Markt, gerade für hochqualifizierte Arbeitskräfte, ist sehr labil, bewegt sich sehr schnell. Und Sie haben vollkommen recht. Seit den 90er Jahren war eigentlich London Mittelpunkt der europäischen Globalisierung. Es ist im Grunde ja Europas einzige wirklich globale Stadt mit riesigem globalem Finanzzentrum, war ein Magnet für Arbeitskräfte aus der gesamten Welt. Und Brexit war eine Volksabstimmung gegen London unter anderem. Es war eine Volksabstimmung gerade gegen diese Perspektive Großbritanniens zu einer wirklich weltorientierten, aber Europa vermittelnde Land zu werden in diesem Sinne. Brexit war gewisserweise ein Rückbesinnen auf das Urbritische, auf das Urenglische. Und das ist natürlich weniger attraktiv. London hat nach wie vor riesige Standortsvorteile, gerade im Finanzsektor. Das alles bleibt und das hat ein Schwergewicht. Aber die Dynamik läuft in die falsche Richtung. Und insofern, Sie haben verwiesen auf Institute, Forschungsinstitute, insofern die englischen Unis auch ein Teil dieser Attraktivität gewesen sind, verhältnismäßig offen, natürlich Englisch sprechend, sehr weltmarktorientiert. All das ist jetzt, wenn nicht notleidend, dann mindestens in Frage gestellt.
Das Ganze könnte also eine nachhaltige Wirkung haben. Es könnte beispielsweise Auswirkungen des Brexits dadurch geben, dass die Fachkräfte aus anderen Ländern wegbleiben. Und über all dem steht ja auch noch eine weitere Herausforderung, nämlich die derzeitige Corona-Situation. Und zwar gab es da auch gerade große Auseinandersetzungen zum Beispiel zwischen der EU und dem Pharmakonzern AstraZeneca. Das ist ja ein britisch-schwedisches Unternehmen. Und der Auslöser des Streits war, dass die bestellte Anzahl der Impfdosen in die EU reduziert werden sollte. Hat das vielleicht den Anschein, dass die Beziehungen dadurch nochmal zusätzlich verschlechtert werden, Ihrer Meinung nach? Entsteht dadurch vielleicht tatsächlich noch ein schlechteres Verhältnis?
Bestimmt. Man sollte vielleicht sagen, dass das Impfstoff selbst ist natürlich von Oxford University entwickelt worden, durch eine globale Uni. Sie haben unter dem Druck der Gates Foundation sich entschieden, den Impfstoff in Partnerschaft mit AstraZeneca zu produzieren. Also das ist eigentlich der Ursprung des Problems. Die Idee war, dass AstraZeneca notwendig ist für Oxford, weil sie die Produktionskapazitäten haben und sie die Phase 3 Trials gemacht haben. Das heißt gewisserweise, die Produktion übernimmt die Pharmaindustrie, das Talent, die Wissenschaft kommt aus dem Unisektor. Das hat einigermaßen gut funktioniert im britischen Kontext. Das ist ja gewisserweise das für die britische Stimmung im Moment bestimmende Moment. Brexit hier und da, aber was die Briten jetzt bekommen, sind Impfstoffe. Und zwar ziemlich organisiert, ziemlich schnell und über das nationale Gesundheitssystem relativ effektiv verteilt. Das heißt, es geht damit schnell aufwärts. Aus der britischen Sicht also ist AstraZeneca ein nationaler Erfolgsstory. Nebenbei und nachträglich, 3 Monate nach dem ursprünglichen Deal mit Großbritannien, hat AstraZeneca auch einen Vertrag mit der EU geschlossen, die sich über AstraZeneca die billigsten Impfstoffe eingekauft haben. Das heißt, die teuren sind bekanntlich Pfizer, BioNTech und Moderna. Und AstraZeneca ist viel weniger kostspielig. Und jetzt stellt sich heraus, dass die Produktion in Europa Probleme hat. Und die Frage ist, so kann das Zeug aus den Fabriken in Großbritannien geliefert werden? Ich weiß nicht, ob das wirklich eine strategische Frage ist. Es ist natürlich eine Blamage für die EU-Kommission, weil sie nicht genug bestellt haben, auch aus anderen Quellen nicht. Die Produktionskapazitäten sind nicht da und die Impfkampagne in Europa hinkt dementsprechend. Im Grunde ist das ein Schaden für die EU. Man hat eine relativ starke Verhandlungsposition dadurch geschwächt, denke ich. London zeigt sich jetzt verhältnismäßig generös und sagt, ja, wir sind für Freihandel, wir sind natürlich dafür da. Die britischen Fabriken werden natürlich auch, wenn nötig, an die EU liefern. Das ist, soweit ich weiß, die Position der Johnson Administration. Sie können sich leisten, generös zu sein, weil in Großbritannien die Impfung relativ schnell und gut läuft. Und das wird, glaube ich, für die Stimmungslage und, glaube ich, auch gewisserweise reputationsrettend sein für die Johnson Administration.
Da direkt anknüpfend, ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass es von britischer Seite hieß, dass jetzt gerade diese Auseinandersetzung mit der EU auch ein gutes Argument für den Brexit sei, weil das einmal mehr aufzeigen würde, beispielsweise, welche Hürden es von EU-Seite nach wie vor gibt. Hängen denn diese beiden Themenkomplexe, also Impfstoff und auf der anderen Seite Brexit, tatsächlich zusammen Ihrer Einschätzung nach?
Die rhetorische Verbindung wird hergestellt, aber ich halte das im Grunde für zynisch. Die EU schlug sich ja wacker mit einem wirklich komplexen Problem. Also was macht man in einem Staatenverbund dieser Art mit ungeheurer wirtschaftlicher Ungleichheit und unter anderem auch natürlich verschiedene Pandemieintensitäten? Das heißt also, das politische Problem Brüssels war enorm groß und im Grunde war die Strategie genau richtig. Das heißt also, man macht einen Verbund. Es scheint in der Ausführung einfach zu haken. Und dann ergab sich diese wirklich, also das ist natürlich einfach nur Pech im Grunde, dass die Produktion gerade in den europäischen Fabriken, gerade bei AstraZeneca, hinkt. Natürlich kann man sagen, okay, es hätte mit der Begutachtung und der Zulassung der Impfstoffe schneller gehen müssen. Aber die grundlegende Strategie war viel komplexer. Also das Problem war viel komplexer für Brüssel als für Großbritannien, das von vornherein einfach einen nationalen Alleingang gemacht hat. Und wir sehen, dass gut organisierte, kleine, relativ kleine Nationalstaaten wie Israel zum Beispiel und Großbritannien es natürlich dann durchaus auch schaffen. Ich halte es nicht für tatsächlich ein miteinander verbundenes Problem. Man hätte durchdenken können, was geschieht im Fall des Falles. Dass es ausgeschlachtet wird in dieser Art, ist einfach nur Teil des politischen Kampfes. Und es ist tatsächlich der Fall, dass die Pro-Brexit-Leute in London natürlich damit jetzt, sie freuen sich diebisch über die Probleme der EU in dieser Hinsicht.
Wir haben ja noch ein zweites Thema vor für unseren Podcast und dazu müssen wir jetzt einmal den Blickwinkel wechseln. Und zwar schauen wir jetzt nach Übersee zu Ihnen in die USA. Dort gab es ja gerade den US-Regierungswechsel. Und da würde ich gerne von Ihnen mal noch eine Einschätzung bekommen. Was ist unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden Ihrer Meinung nach zu erwarten?
Zunächst einfach mal Kompetenz, gezielte, wissenschaftsorientierte, datengeleitete, evidence-based Politik. Vor allem macht die Biden-Administration gewisserweise auf drei Linien gleichzeitig Politik. Sie machen eine radikale Wendepolitik bei Sachen, die, sagen wir mal, zu den Culture Wars gehören. Das heißt, Fragen der Black Lives Matter, der Klimapolitik. All das wird symbolisch unmittelbar umgedreht. Das heißt also, USA tritt wieder zum Pariser Abkommen bei. Die Frage der Rassengleichheit ist wieder ein angesagtes Thema in Washington. Das kann man ganz schnell machen. Das zweite Problem ist Pandemie. Das heißt also, das wird jetzt zur Regierungssache Nummer eins deklariert. Das war bei der Trump-Administration seit dem Sommer einfach nicht mehr der Fall, ob man es glaubt oder nicht. Es ist fast nicht zu fassen. Das heißt also, man beginnt das Rad in die richtige Richtung zu drehen. Und der dritte Punkt ist Wirtschafts- und Sozialkrise. Das heißt, mit den wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen des letzten Jahres umzugehen. Der amerikanischen Wirtschaft geht es nicht schlecht im Vergleich zu vielen anderen Wirtschaften. Aber die amerikanische Gesellschaft leidet, weil die Strukturen fehlen. Also die Strukturen gewisserweise eines Sozialstaates sind in Amerika ungeheuer brüchig und müssen immer wieder auf improvisatorischem Weg hergestellt werden, sodass es darum geht, bis zum Sommer nicht die Großwirtschaft, nicht die großen Firmen, nicht die Märkte, die im Grunde, denen geht es im Verhältnis relativ gut, Das Problem ist die untere Hälfte, das untere Drittel der amerikanischen Bevölkerung, die unter dem Arbeitsmarktschock extrem gelitten haben. Und da muss unmittelbar nachgeholfen werden. Das sind die drei Richtungen, wo man sehen kann, dass die Biden-Administration wirklich jetzt mit Hochdruck arbeitet.
Sie haben gerade die drei wesentlichen Punkte angesprochen, um die es jetzt in der neuen US-Regierung gehen wird. Wie empfinden Sie denn den US-Regierungswechsel ganz praktisch vor Ort, weil Sie ja nun sich gerade auch in New York befinden? Vielleicht können Sie mal ein paar aktuelle Eindrücke aus Ihren eigenen Beobachtungen in New York schildern.
In New York wohnend im letzten Jahr ist es natürlich so, dass wir in einem Zustand eines gewisserweise eines Dauer-Lockdowns sind. Das heißt also, man geht nicht ohne weiteres auf die Straße. Es gibt keinen Verkehr, viel Verkehr in den Bars, in Restaurants. Das heißt also, man bekommt nicht ohne weiteres viel mit vom Leben in New York. Was ich aus meinem unmittelbaren persönlichen Umkreis weiß, ist, dass die Immunisationskampagne, also die Impfkampagne, gut läuft in New York und dass ältere Menschen alle geimpft werden, und zwar ziemlich schnell jetzt. Das wird jetzt ausgeweitet auf Menschen bis 65, vor allem auch Lehrer, Lehrkräfte. Das heißt also, das läuft schnell. Insgesamt ist natürlich New York eine sehr liberale Stadt. Es ist eine Stadt, die über 80% vermutlich für Biden gestimmt hat. Und dementsprechend ist die Stimmung hier entspannt. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Situation vor 4 Jahren, als Trump ins Weiße Haus einzog. Und die Spannung damals spürte man an jeder Ecke. Die Situation im Moment ist umgekehrt, eher relaxed.
Und dann lassen Sie uns doch vielleicht abschließend nochmal den Kreis thematisch schließen und nochmal auf die wirtschaftspolitischen Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien schauen. Standen sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump, Sie haben ihn gerade angesprochen, und der britische Premierminister Boris Johnson möglicherweise wirtschaftspolitisch näher? Und wie ändern sich jetzt unter der neuen US-Regierung vielleicht auch gerade dort die wirtschaftspolitischen Beziehungen?
Tendenziell ja, aber das hatte, glaube ich, mehr atmosphärische Dimensionen als tatsächlich politikorientierte, muss man sagen. Trump war ein Anhänger des Brexits. Johnson hat sich auch darauf erpicht. Das war im Grunde das, was sie gemeinsam hatten. In gewisser Weise einen etwas flapsigen persönlichen Stil, aber darüber hinaus im Grunde sehr wenig. Worum es jetzt darauf ankommt, ist die Möglichkeit eines Handelsvertrags zwischen Großbritannien und Amerika. Die Briten hätten natürlich sehr gerne einen solchen Vertrag. Worüber man diskutiert, und ich habe das aus Washington jetzt mehrmals in letzter Zeit gehört, ist die Möglichkeit, über Großbritannien gewisserweise die Freihandelspolitik in Amerika wieder in Fahrt zu setzen. Ein Deal mit Großbritannien ist etwas, das, glaube ich, worauf man im Kongress möglicherweise Unterstützung rechnen könnte, weil es natürlich ein Land ist mit ähnlich hohen Kosten, eine gewisse kulturelle Affinität. Da kann es sein, dass sich die Türen öffnen. Nichts würde London mehr erfreuen als das, wenn das möglich wäre. Ob das jetzt aber eine Priorität der Biden-Administration ist, ist eine ganz andere Frage. Es mag sein, dass es möglich sein könnte im Kongress. Es kann, ist sicher, dass London sich dafür hergeben würde. Aber ob Biden jetzt das als Priorität setzen möchte, daran möchte ich sehr stark zweifeln.
Da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben und in Zukunft nochmal in den nächsten Podcasts drauf zu sprechen kommen. Herr Thus, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte, es war eine Freude.
Das war der Inforadio Wirtschaftspodcast Das Virus und die Wirtschaft. Und nachzuhören ist diese Folge auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und falls Sie irgendwelche Fragen an uns oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns auch gerne eine E-Mail an info@inforadio.de.